You got mail.
An Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research Deloitte. Betreff: Geht unsere Wirtschaft den Bach runter?
Lieber Alexander, ich mache mir Sorgen um den Klimawandel. Aber ich mache mir auch Sorgen um unsere Wirtschaft. Wo wird es mit uns und unserem Wohlstand in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hingehen? Sind wir als Gesellschaft schnell und innovativ genug, um nicht nur das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, sondern auch noch unsere Unternehmen so aufzustellen, dass sie weiterhin gut wirtschaften können? Und welche Knöpfe müssen wir heute schon drücken, damit wir in 20 Jahren nicht in die Röhre gucken? In deinem Job hast du ja viel mit Konjunkturszenarien, dem Arbeitsmarkt, internationalen Beziehungen zu tun. Und du lässt auch viele Studien durchführen. Ich habe das Gefühl, du kannst damit ein bisschen in die Zukunft blicken. Kannst du nicht ein paar deiner Erkenntnisse mit mir teilen?
Ja, hallo Alexander, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Refuture Re-Economy mit dem Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit. Die Mail, die du da bekommen hast, die schickt dir ja einige Lorbeeren. Darum gleich mal die Frage, sag mal, kannst du wirklich in die Zukunft gucken?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei bin. Freue mich, da zu sein. Ich fürchte, das ist die erste Enttäuschung. Ich kann nicht perfekt in die Zukunft gucken. Was wir bei Deloitte Research allerdings machen, ist, wir machen Szenarien, wir machen Simulationen, wir machen Modelle, mit denen wir Trends analysieren, mit denen wir gucken, wie sich Trends in der Zukunft weiterentwickeln, um zu gucken, was tut sich auf den Märkten, was tut sich im Unternehmensumfeld. Und das machen wir in ganz verschiedenen Bereichen. Geht bei der Konjunktur los, geht bei Industriefragestellungen weiter. Sind aber auch Themen dabei, wie schaut der Arbeitsmarkt 2035 aus oder auch, was sind die Kosten des Klimawandels?
Das klingt, als würdest du sehr datenbasiert arbeiten. Wie ist es denn derzeit um die deutsche Wirtschaft bestellt? Und wie kommen wir denn in Sachen grüne Transformation voran?
Ja, ganz aktuell schaut es konjunkturell nicht wirklich gut aus. Also wir haben jede Menge schlechter Nachrichten und die Wirtschaft leidet im Moment natürlich noch unter den Schocks der letzten Jahre. Corona, Energiekrise, Ukraine-Krieg. Das heißt, da sind wir konjunkturell in so einer gewissen Durststrecke. Dieses Jahr werden wir dann bestenfalls so eine Art negativer Stagnation erreichen. Ich glaube, das Thema grüne Transformation ist allerdings ein bisschen abgetrennt von den konjunkturellen Themen, weil es natürlich eher ein langfristiges und strukturelles Thema ist. Und da würde ich sagen, da passiert schon sehr viel, zum einen auf der politischen Ebene. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, der Green Deal der EU, der großen Impact hatte. Viel, was auch in der deutschen Politik passiert ist. Wir sehen aber auch, dass die Unternehmen sehr aktiv bei dem Thema sind. Das geht bei nachhaltiger Finanzierung und nachhaltigem Investieren los, was zu einer sehr bedeutenden Teilmarkt geworden ist. Und wir sehen aber natürlich auch, dass sich die Unternehmen selbst dekarbonisieren wollen. Wenn man es jetzt auf der volkswirtschaftlichen Ebene sieht, vielleicht auch mal eine gute Nachricht. Ich meine, wir kommen voran. Also wir haben im Vergleich zu 1990 über ein Drittel der Emissionen reduziert und das gleichzeitig bei nach wie vor Wirtschaftswachstum. Und ich glaube, die wichtige Botschaft hier ist, das grüne Wachstum, also Wachstum mit weniger Ressourcenverbrauch, ist durchaus möglich und wir sind in einem Prozess, in dem wir das auch sehen.
Würdest du denn sagen, dass die Sorgen deines Mailschreibers berechtigt sind? Also wird die deutsche Wirtschaft unter der grünen Transformation leiden?
Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man die grüne Transformation durchführt. Davon wird natürlich sehr viel abhängen. Weil ich glaube, über das Ziel sind sich alle einig. Wir müssen dekarbonisieren, wir müssen die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten. Es ist dann natürlich die Frage, wie kommen wir dahin? Und was wir aus volkswirtschaftlicher Sicht da immer, glaube ich, im Blick behalten müssen, ist, dass wir Kosten-Nutzen abwägen. Das heißt, wir müssen so viel wie möglich dekarbonisieren. Wir müssen aber auch gucken, dass wir das zu geringstmöglichen Kosten machen. Das heißt, wir müssen uns auf die Gebiete stürzen, wo das am vielversprechendsten ist. Ansonsten dürften die politischen Widerstände sicher zunehmen. Und das könnte das Wirtschaftswachstum beschädigen. Ich glaube allerdings, wenn wir es richtig machen, muss das absolut kein Schaden für die Wirtschaft sein. Es wird sicher Gewinner- und Verliererbranchen geben. Es gibt Strukturwandel. Aber wenn wir das Gesamtwirtschaftliche im Blick haben, denke ich, hat es auch jede Menge Chancen.
Jetzt hast du mich ja eingangs schon enttäuscht. Du hast gesagt, du kannst nicht in die Zukunft schauen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne mal wissen, was für ökonomische Schäden und Chancen siehst du denn voraus? Oder Was zeigen deine Studien in der Hinsicht auf?
Ich glaube, wenn man über die ökonomischen Schäden und den Nutzen redet, muss man immer im Gedächtnis behalten, dass auch Nichtstun Konsequenzen hat. Und wir haben uns das mal in einer größeren Studie angeschaut und da sieht man dann, dass wenn wir den Zeithorizont wirklich sehr lange nach vorne nehmen, also bis 2070, dann sehen wir, dass der Klimawandel ökonomisch natürlich schädlich ist. Wir haben mehr Naturkatastrophen, wir haben eine niedrigere Produktivität. Das heißt, Deutschland alleine würde ungefähr 730 Milliarden Euro bis 2070 verlieren, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir in dieses 3-Grad-Szenario kommen, was natürlich keiner haben will. Das heißt, das ist eigentlich der Vergleichsmaßstab, von dem wir ausgehen müssen. Und wenn wir dann schauen, was müssen wir machen, um auf 1,5 Grad zu kommen, dann sehen wir, dass die Transformation nicht zum Nulltarif zu haben ist. Also wir werden investieren müssen. Wir werden auch eine Weile niedrigeres Wirtschaftswachstum haben, als wir es ansonsten hätten, durch die Investitionen, durch die Abwertung des bestehenden Kapitalstocks. Wir sehen aber auch, dass es so einen Wendepunkt gibt. Und ab diesem Wendepunkt haben wir die Benefits durch Schäden, die nicht stattfinden, und durch einen höheren wirtschaftlichen Nutzen. Und ich glaube, das ist wichtig, immer im Kopf zu behalten. Und wenn wir uns die konkreten Chancen anschauen, sind es, glaube ich, vor allem zwei, die sich daraus entwickeln. Das eine ist, es wird neue Märkte geben. Und da ist natürlich die Frage, wer ist da als erstes in diesen Märkten präsent? Und das zweite ist Innovation. Also wir wissen ja, dass Innovation vor allem aus Notwendigkeit passiert. Und wir wissen, der Klimawandel ist wahrscheinlich die größte Notwendigkeit, die wir im Moment haben. Das heißt, es wird Innovation geben, es wird Technologie geben. Und um da vorne mit dabei zu sein, ist, glaube ich, extrem wichtig, in diese Bereiche zu investieren, von politischer Ebene, aber natürlich auch von Unternehmensebene, um Technologien zu entwickeln, um den Klimawandel zu bekämpfen.
Jetzt bist du ja von Haus aus Ökonom. Welche Lösungen gibt es denn, ich sag mal, laut Lehrbuch für so eine große Wirtschaftsumstellung? Also was wären jetzt Hebel oder Knöpfe, die man ziehen oder drücken müsste?
Also im Bereich des Klimas sind die Ökonomen sich überraschend einig. Also es gibt wahrscheinlich wenig Themen, wo so große Einigkeit herrscht. Und der wichtigste Hebel ist tatsächlich die Bepreisung von CO2. Aus ökonomischer Sicht ist das Thema einfach, man kann CO2 emittieren, ohne die wahren Kosten zu tragen. Das ist genauso wie wenn man giftige Abwässer in nahegelegenen Fluss leitet. Man trägt nicht die Kosten, die die eigene wirtschaftliche Tätigkeit produziert. Das heißt, CO2 braucht einen Preis. Wenn CO2 einen Preis hat, dann haben die Unternehmen und die Konsumenten Anreiz, in CO2-ärmere Produkte zu investieren, haben Anreiz, CO2-ärmere Produkte zu kaufen. Das heißt, das ist tatsächlich der hauptsächliche Hebel, um diese Transformation über Marktmechanismen ablaufen zu lassen. Und wir sind da in Europa eigentlich schon sehr weit, muss man sagen. Wir haben ein Emissionshandelssystem, was genau das macht. Also es wird die Menge an CO2, die ausgestoßen werden, da festgesetzt. Unternehmen müssen sich Zertifikate kaufen, damit sie CO2 emittieren dürfen in einigen Sektoren. Und dieser Deckel wird dann immer weiter abgesenkt, um die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, die Zertifikate werden teurer. Und das ist eigentlich so der Hebel, wo eigentlich alle Ökonomen sagen würden, das macht sehr viel Sinn, das verteuert CO2-reiche Produkte, das verteuert fossile Energien. Und das ist sicher einer der wichtigsten Schritte, die wir zur Verfügung haben.
Hältst du denn die Einführung von so einer CO2-Steuer auch auf globaler Ebene für realistisch? Du hast eben gesagt, wir sind in Europa oder wir sind in Deutschland schon relativ gut dabei. Aber was müsste denn passieren, dass sich diese Idee auch global durchsetzt?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Klimawandel ist natürlich ein globales Phänomen. Das heißt, er muss auch global bekämpft werden. Und in einer idealen Welt hätten wir einen globalen CO2-Preis. Weil sobald wir Länder haben, die keinen CO2-Preis haben versus Länder, die einen haben, heißt natürlich, die einen produzieren billiger wie die anderen und haben Vorteile. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir stehen bei diesem globalen CO2-Preis allerdings noch sehr am Anfang. Also es gibt jetzt in der G7 eine neue Initiative, die einen Klimaclub gründen möchte. Und dieser Klimaclub soll einen CO2-Preis in den wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt etablieren. Wenn wir das schaffen, wäre großartig. Wir haben im Moment noch sehr unterschiedliche Ansätze. Die USA haben beispielsweise keinen CO2-Preis, zumindest nicht auf nationaler Ebene, sondern nur in einigen Bundesstaaten. China ist jetzt nicht Teil der Initiative als größter CO2-Emittent. Von daher, es ist noch ein langer Weg zu gehen, um dahin zu kommen. Aber ich denke, dass die Initiative schon mal sehr vielversprechend ist, dass das ganze Gewicht der G7 dahinter ist, dass es eine Taskforce gibt und dass das Thema überhaupt mal auf den Tisch kommt und sehr prominent auf den Tisch kommt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Fortschritt. Was es in Europa jetzt gibt, um diese Wettbewerbsnachteile auszugleichen, das geht jetzt im Oktober los, ist ein Mechanismus, der nennt sich CBAM. Eine Abkürzung, die man wirklich nur schwer erinnern kann, aber steht für Carbon Border Adjustment Mechanism. Und das heißt, dass ab Oktober über einen sehr langen Zeitraum bis 2034 wird ein System etabliert, in dem importierte Produkte den CO2-Preis an Europas Grenze quasi nachzahlen müssen. Man sagt, die europäischen Unternehmen müssen CO2-Preis zahlen, dann müssen es auch die Importe machen, damit man so einheitliche Wettbewerbsbedingungen hat. Das geht jetzt los als so eine Art Pilotprojekt. Ab 2026 wird es dann phasenweise eingeführt. Und das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, um Importeure dazu zu bringen, CO2-neutraler zu produzieren.
Und das bedeutet, sobald man dann als Unternehmen seine Waren in Europa vertreiben möchte, dann wäre man sozusagen an diese Einfuhrzölle gebunden. Was würde das dann aber bringen, wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ein chinesisches Unternehmen sagt, Mensch, dann verkaufe ich meine Sachen eben nur noch in Australien oder eben nur noch in Südamerika oder so. Da leben auch ein Haufen Menschen, die meine schädlichen Produkte gebrauchen können. Also kann das trotzdem ein Wirtschaftsnachteil sein?
Das kann sicherlich passieren und der Mechanismus ist genau der. Ein chinesischer Stahl wird importiert und man sagt, da ist so und so viel CO2 enthalten. Deswegen muss man quasi nachzahlen für diese Menge an CO2. Das chinesische Unternehmen kann sich sicher überlegen, will ich nur noch nach Südamerika. Andererseits ist die Europäische Union natürlich einer der größten Märkte, die es gibt, vor allem natürlich auch für China. Von daher, denke ich, würde man sich das zweimal überlegen. Allerdings, klar, es ist ein Risiko, dass manche Unternehmen sagen, dann mache ich das nicht. Man will damit vor allem aber auch das Risiko minimieren, dass europäische Unternehmen sagen, ich produziere woanders, weil ich hier Nachteile habe durch die CO2-Bepreisung.
Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Gibt es Länder, von denen Deutschland schon lernen kann? Und gibt es besondere, ich sag mal, politische Strategien, die besonders gut funktionieren?
Also ich glaube, es gibt jetzt nicht die Blaupause, an der man sich ausrichten kann. Vor allem deswegen, weil die Länder auch von ganz unterschiedlichen Startpunkten ins Rennen gehen. Das heißt, wenn man Länder hat, die einen großen Rohstoffsektor haben, einen großen Mining-Sektor wie Australien oder Kanada, dann hat man es natürlich schwerer wie Luxemburg, die vor allem Finanzindustrie haben. Ich glaube, was man natürlich schon lernen kann von anderen Ländern ist, wie setzen die gewisse Maßnahmen um? Und da gibt es sicher ein paar Beispiele. Ich meine, wenn man sich anguckt, was sind so die Vorreiter in den Rankings zum Thema Klimaschutz? Da sind die skandinavischen Länder immer sehr weit vorne, Norwegen und Dänemark vor allem, die früh auf erneuerbare Energien gesetzt haben, die eine sehr konsistente Klimapolitik machen, die natürlich auch die natürlichen Voraussetzungen haben, Stichwort Wasserkraft beispielsweise. Da kann man sicher einiges von lernen. Man kann von den USA lernen, von dem Inflation Reduction Act, der ja im Moment sehr, sehr intensiv diskutiert wird, wie man Förderung aufsetzt, die einfach ist, die ergebnisoffen ist und die wenig Bürokratie hat. Also von den anderen Themen mal abgesehen vom IRA ist der sicher einer der großen Vorteile, wie er designed ist und wie einfach es für Firmen ist, die Gelder in Anspruch zu nehmen, aber wo es auch den Firmen selbst überlassen wird, wie sie diese Ziele erreichen, wo wenig Technologie vorgeschrieben ist und wenig im Vorhinein reguliert wird. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz andere innovative Themen. Beispielsweise ist es laut dem Paris-Abkommen durchaus gestattet, dass man CO2-Reduktion auch in anderen Ländern durchführt. Das heißt, die Schweiz hat zum Beispiel gesagt, naja, wir sind schon relativ weit auf dem Weg. Wir helfen jetzt Ländern in dem globalen Süden, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und wir können uns das als Land anrechnen lassen. Es würden manche sagen, damit kauft sich die Schweiz frei. Ist, glaube ich, nicht so. Vor allem deswegen, weil das natürlich zusätzliche Einsparungen sein müssen. Und da kann man sich natürlich überlegen, kriegt man da für dieselbe Investition nicht mehr CO2-Ersparnis? Das heißt, ich glaube, man kann sich aus verschiedenen Ecken sehr viel abschauen um zu gucken, was sind die Best Practices, wie können wir das so effektiv wie möglich durchführen.
Jetzt haben wir ja eben schon mal über Rohstoffe gesprochen und vielleicht sollten wir dann im nächsten Zug mal über Zielkonflikte sprechen. Also Deutschland ist ja beispielsweise in vielen Handelsbeziehungen zu Ländern, die nicht unbedingt immer nachhaltig agieren. Wir sind in Sachen Rohstoffen auch von autokratischen Staaten abhängig, gerade jetzt in der Energiekrise. Politisch sind diese Handelsbeziehungen zu diesen autokratischen Staaten ja nicht unbedingt gewollt, aber gemacht wird es trotzdem. Wie gehst du damit um?
Ich glaube, das ist ein Dilemma, das hat man im internationalen Handel schon immer, weil die Diskussion, will man mit Autokratien oder Staaten, die die Menschenrechte nicht so beachten wie wir, will man mit denen Handel treiben? Die Hoffnung ist immer, dass durch Handel sich die Situation verbessert und der Wohlstand steigt. Was jetzt, glaube ich, passiert, ist, dass sich genau diese Frage nochmal verschärft. Weil wir sind, wie du sagst, von Rohstoffen aus vielen Ländern abhängig, vor allem um die Energiewende zu machen, weil so ein Windrad baut sich ja auch nicht von selbst und der Elektromotor auch nicht. Das heißt, wir sind vor allem in diesen Bereichen sehr stark von anderen Ländern abhängig, sei es China für seltene Erden und viele andere Rohstoffe, sei es der Kongo für Kobalt. Die Lithiumproduktion findet auch nicht nur in Demokratien statt. Das heißt, da muss man, glaube ich, sehr pragmatisch mit umgehen, weil man darf sich natürlich dabei auch nicht ins eigene Knie dabei schießen, weil wir brauchen die Rohstoffe und wir brauchen den Handel. Ansonsten würden wir auf die Autarkie zurückfallen und könnten auch nicht nachhaltig werden. Aber es ist immer ein Balanceakt und wir sehen auch, vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu erwähnen, die EU hat in ihren Handelsabkommen immer sehr, sehr detaillierte und umfangreiche Bestimmungen zu Umwelt- und Menschenrechten, das schon seit Jahren. Wir sehen eigentlich jetzt im Moment, dass die Länder des globalen Südens sich dagegen ein wenig wehren. Also aktuell wird ein Handelsabkommen mit Südamerika verhandelt, Mercosur. Das wird eigentlich auch schon seit 24 Jahren verhandelt, wird jetzt aber nochmal deutlich wichtiger, weil in Südamerika viele Rohstoffe sind, die wir für die Energiewende brauchen. Nur hat jetzt auch kürzlich der brasilianische Staatschef gesagt, er möchte diese Umweltbestimmungen nicht in der Form haben, weil es ihn an grünen Kolonialismus erinnert. Das heißt, es ist eine sehr feine Linie, die wir da gehen. Wir versuchen natürlich, Länder zu etwas zu bringen, was sie von sich selbst nicht machen würden. Und von daher muss man da, glaube ich, sehr, sehr pragmatisch rangehen. Da gibt es, glaube ich, keine zeitübergreifenden Antworten. Wir müssen natürlich auch gucken, was sind unsere Interessen.
Im Hinblick auf die Rohstoffe, von denen du eben gesprochen hast, könnte ja auch die zirkuläre Wirtschaft so ein Rettungsanker sein. Einige Unternehmen machen das ja schon ganz gut. Beispielsweise ist Apple in Sachen zirkulärer Wirtschaft und der Wiederverwendung seltener Erden und Rohstoffe in ihren Produkten ganz weit vorne. Glaubst du, dass uns die zirkuläre Wirtschaft retten wird? Und kennst du vielleicht auch weitere Beispiele von Unternehmen, die es schon ganz gut machen?
Also ich glaube tatsächlich, dass die zirkuläre Wirtschaft ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil sein wird, weil die zirkuläre Wirtschaft ist ja ein sehr, sehr umfassendes Konzept. Also es geht natürlich auch um Recycling. Daran denken natürlich die meisten, wenn sie zirkuläre Wirtschaft hören. Es geht aber auch um viele andere Sachen. Es gibt 9 R's für die zirkuläre Wirtschaft. Geht von Reuse, Recycle, Repurpose, Remanufacture. Das heißt, da gibt es viel, um aus der zirkulären Wirtschaft ein System zu machen. Die meisten kennen sicher die Smartphones, die refurbished werden, aufbereitet und nochmal neu verkauft. Das ist sicher ein wichtiger Teil. Wir sehen in der Autoindustrie, dass Audi zum Beispiel geschlossenen Kreislauf für Aluminium designt hat, in Zusammenarbeit mit den Zulieferern, um Aluminium besser zu verwerten, dass man nicht so viel Primäraluminium braucht, sondern das aufbereitet wieder in die Kreisläufe zurückgibt. Das spart Ressourcen und spart natürlich dann damit einhergehend auch CO2. Es gibt andere Modelle, wo Lichthersteller ihre Lichtanlagen nicht verkaufen, sondern verleihen. Sie designen, das sind natürlich dann größere, sie mit dem Kunden designen. Sie werden verliehen oder geleast. Dann gibt es auch noch Möglichkeiten, Lichtverbrauch zu monitoren, Strom zu monitoren, das heißt, sie auch noch effizienter zu machen. Am Ende des Vertrags werden die Lichtanlagen zurückgenommen und werden wieder aufbereitet oder werden einfach quasi als Secondhand nochmal neu auf den Markt gebracht. Das heißt, damit wird der Lebenszyklus verlängert, weniger Ressourcen, weniger CO2. Das ist, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Auch hier, weil wir eben über Zielkonflikte gesprochen haben, ist aber auch wichtig zu gucken, dass diese neuen Trends nicht ganz einheitlich sind. Also wir haben mal eine Studie zur zirkulären Wirtschaft gemacht. Da haben wir geschaut, was sind die makroökonomischen Effekte und die CO2-Effekte. Man kann sehen, global über die Lieferketten geht CO2 sehr, sehr deutlich zurück, wenn man sich das Potenzial anschaut. Man sieht allerdings auch, dass die CO2-Emissionen in Deutschland steigen würden. Einfach deswegen, weil wir dann Rohmaterialien nicht mehr aus Chile beziehen, sondern wir würden sie in Deutschland aufbereiten. Dadurch entsteht natürlich wieder CO2. Das heißt, wir haben einen globalen, sehr positiven Effekt. In Deutschland haben wir allerdings einen negativen Effekt. Und dann muss man halt gucken, wie misst man CO2-Emissionen und was wollen wir eigentlich erreichen? Und das zeigt, glaube ich, ganz schön, dass es auch da kein Schwarz und kein Weiß gibt. Wir müssen gucken, wie wir am effektivsten da vorankommen.
Wie optimistisch bist du denn, dass es da bald eine weltweite Einigung geben kann, wie wir im Auge des Klimawandels alle zusammen wirtschaften können?
Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, dass wir auf zwei Ebenen den Klimawandel bekämpfen. Das eine ist sicher die globale Ebene. Da sehen wir natürlich auch, dass es sehr schwierig ist, 190 Länder zu einer einheitlichen Position zu kriegen, die sehr, sehr unterschiedlich sind vom Wohlstandsniveau, von der Wirtschaftsstruktur, von den Interessen. Das heißt, ich glaube, da ist es wichtig, im Austausch zu sein, wie beispielsweise über die COP-Konferenzen, Best Practices zu teilen und soweit möglich wirklich einheitliche CO2-Preise anzupeilen und natürlich gemeinsame Standards zu haben, zumindest mal Mindeststandards. Ich glaube, das ist ein Teil der Antwort. Der andere ist, liegt dann wirklich in Innovation und Technologie. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass dieses Thema, wir wachsen jetzt nicht mehr aus CO2-Gründen, so denke ich nicht fliegen wird. Allein schon deswegen nicht, weil wir arme Länder davon nicht überzeugen werden. Wenn man wenig Zugang zu Wasser, Gesundheitsversorgung und so weiter hat, dann ist Wachstum essentiell wichtig. Das heißt, wir werden nach wie vor wachsen müssen. Wir müssen gucken, dass wir das mit so wenig Ressourcen wie möglich machen, also eben diese Entkopplung hinkriegen. Und da wird es wirklich wichtig sein, die Technologien zu entwickeln, die wir brauchen. Ich meine, wir haben einige davon, wir entwickeln einige davon. Und ich glaube, wichtig ist auch dann sehr technologieoffen an das Thema ranzugehen und zu gucken, was ist das Ergebnis dieser Technologien, wie können sie uns helfen? Und nicht vielleicht schon im Vorhinein, sagen wir mal, zu beurteilen, welche Technologien jetzt funktionieren und welche nicht. Ich glaube, das wäre etwas, was ich wirklich so dem Innovationswettlauf überlassen wollen würde. Ich glaube, wenn wir die beiden Sachen gut hinkriegen, sind die Aussichten nicht so schlecht. Wir müssen sicher auf dem Gas bleiben, aber wir haben auch schon einiges erreicht und bleibt sicher noch viel zu tun. Aber Voraussetzungen sind, denke ich, durchaus gegeben.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Danke dir. You got
mail. Lieber Alexander, danke für deine schnelle Antwort. Du hast mich echt beruhigt und erhellt, dass die Wirtschaft nicht umzustellen mehr kostet, als sie umzustellen, nämlich ganze 730 Milliarden Euro. Das ist neben all den anderen Argumenten schon ein starker Punkt. Ich wusste auch nicht, dass sich die Ökonomen in Sachen CO2-Steuer so einig sind. Und dass CBAM schon so bald kommt und wieder einen solchen Impact haben wird, war mir ebenfalls neu. Vielen Dank dafür. Ich wusste, es war richtig, dir zu schreiben.
Das war eine neue Folge von ReFuture, ReEconomy. In dieser Staffel geht es ganz um das Thema Nachhaltigkeit und darum, wie man mit dem richtigen Job einen wirklichen Impact in diesem Feld leisten kann. Beispielsweise bei Deloitte, wo man wirklich etwas verändern kann, indem man Unternehmen hilft, die neuen Nachhaltigkeitsregularien umzusetzen. Oder Strategien für nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln. Oder sie in Sachen Finanzen oder Steuern berät. Neugierig geworden? Deloitte bietet fortlaufend unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten. Das reicht von dualen Studiengängen über Praktika bis hin zum Festeinstieg. Schaut doch einfach mal vorbei auf job.deloitte.com. In der nächsten Folge geht es dann um Tech-Enabled Sustainability and Transformation, kurz um Technik und Daten. Dann spreche ich mit dem Datenexperten Markus Götz, der mir erklärt, wie uns Technik zu mehr Nachhaltigkeit verhilft. Schaltet also wieder ein zu einer neuen Folge unseres Nachhaltigkeitspodcasts. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr ReFuture, ReEconomy natürlich auch abonnieren. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt.